Wie fühlst du dich auf einer Skala von 1 bis 10? Welche Note würdest du dir geben? Oder etwas salopper ausgedrückt, wie bist du drauf? Die Frage, wie fühlst du dich oder wie bist du drauf, die Frage interessiert mich wirklich. Denn ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch heute Mut zum Leben machen, Mut, einander ehrlich zu sein, Mut auf eine neue Gemeinschaft mit Menschen und Mut auf eine neue Begegnung mit Gott und Mut auf eine neue Begegnung mit Kirche. Ich erzähle euch kurz aus meinem Leben, aus dem Jahr 2025. Innerhalb von 13 Wochen hatte ich 5 Todesfälle im allerengsten Familienkreis und im ganz nahen Arbeitsumfeld zu verkraften. Das heißt, an 5 Gräbern stehen und Worte für die Verwandten, Bekannten und die Freunde finden. Und damit nicht genug, auch private Planungen für die Zukunft, wo ich dachte, sie seien sicher und seriös durchdacht, sie platzten wie Seifenblasen. Kurzum, um es auf den Punkt zu bringen, ich hatte schon bessere Zeiten erlebt. Und dazu gesellen sich auch noch die gesellschaftlichen Dauerkrisen wie Klimawandel, unsichere Tagespolitik, Kriege und Katastrophen sowie ein aggressives gesellschaftliches Klima, wo ich manchmal den Eindruck habe, wir können uns nur noch mit Schaum vor dem Mund begegnen. Auch das perlt nicht folgenlos an mir ab und auch dagegen bin ich nicht immun. All das will ja auch verarbeitet und in der Seele und im Kopf sortiert werden. Und meine Frage ist, glaubt ihr, dass ich euch heute Mut zusprechen kann? In dieser Zeit, die ich gerade kurz beschrieben habe, sind Menschen zu mir gekommen. Das waren geplante und spontane Treffen, ganz unterschiedlich. Und gemeinsam war ihnen die Frage, wie geht es dir, Johannes? Wie fühlst du dich? Und meine ehrliche Antwort war, eigentlich geht es mir schlecht. Mies. Gar nicht gut. Oder auch, es könnte besser sein. Und die Reaktion der Fragesteller, sie fielen unterschiedlich aus. Von ehrlicher Betroffenheit, aber auch ehrlicher Anteilnahme, bis hin zu Sprachlosigkeit. Es waren gute Worte dabei, stumme Umarmungen, Schweigen. Alles war ehrlich und auf eine besondere Weise auch mitfühlend. Ein Arbeitskollege kam zu mir, er legte seine Hand auf meine Schulter und sprach ein Gebet. Tagsüber, mitten auf einem großen Schulcampus. Es waren nur 2 oder 3 kurze Sätze, aber ich spürte, Gott ist mitten unter uns beiden. Er wendet sich mir auch zu und legt seine Hand auf die andere Schulter. Es war eine Wohltat. Eine besondere Kraft war spürbar, wieder Boden unter die Füße zu bekommen, einfach durchatmen zu können. Ich weiß nicht, wo du gerade in Gedanken unterwegs bist. Vielleicht bei einer ehrlichen Inventur deiner Erinnerungen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Schnittmenge an Erfahrungen, Gefühle oder Stimmungen haben. Man kann das als eine Art Angst und Sorge beschreiben. Eine diffuse Furcht, dem Leben nicht mehr gewachsen zu sein. Einfach unter die Räder zu kommen. Keine Kraft mehr für die normalen Dinge des Lebens zu haben. Verstand und Seele werden instabil und liefern fast keine Strategien mehr zur Lebensbewältigung. Seit 1992 misst eine große deutsche Versicherung jährlich die Ängste der Deutschen. Und dabei fällt auf, dass häufig der Verlust an Lebensqualität die größte Sorge ist. Heinz Bude, ein Gesellschaftsforscher aus Kassel, sagte dazu in einem Interview, die Angst rieselt in die Poren der Gesellschaft und sie, die Gesellschaft, verliert an Zusammenhalt. So, ich will jetzt niemandem eine schlechte Stimmung einreden oder Angst und Furcht unterstellen und alles in düsteren Farben zeichnen. Ganz bestimmt nicht. Aber wir leben in einer Krisenzeit und das beschäftigt viele Menschen und das ist die Realität des Lebens. Wenn ich jetzt von Mut oder von Kraft rede, dann bringe ich ganz bewusst Gott ins Spiel. Um es ehrlich zu sagen, was anderes habe ich auch nicht anzubieten. Ich habe kein Fitnessprogramm, keine Coaching-Einheit, wobei ich diese Dinge sehr wichtig und wirklich hilfreich finde, sie auch nicht abqualifizieren möchte, überhaupt nicht. Aber jetzt rede ich von einem Text aus der Bibel, der es mir angetan und der mir Kraft gegeben hat und immer auch noch Kraft gibt. Diesen Text finden wir im Neuen Testament, im Timotheusbrief, im ersten Kapitel. Und dort in Vers 7 können wir lesen: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich finde, das ist eine starke Aussage. Ich finde sie motivierend. Sie steht aufrecht da, ein Signal der Stärke und auch der Entschlossenheit. Kann das Wort eine Bedeutung für mein praktisches und geistliches Leben bekommen, sodass ich mit neuem Mut und mit Zuversicht mein Leben zufrieden, sinnvoll und hoffnungsvoll leben kann? Blicken wir auf den Text und da lautet die erste gute Nachricht: Denn Gott gibt uns seinen Geist. Ich finde das einfach faszinierend. Jeder darf das für sich persönlich hören und annehmen. Jeder reflektiert das für einen kurzen Moment in seinem Herzen. Gott gibt uns seinen Geist. Da steht doch etwas Göttliches zur Verfügung. Das sind keine menschlichen Durchhalteparolen, sondern das ist der Geist Gottes, der bei uns sein will. Und es ist ein Wort von Paulus aus dem Neuen Testament, dass er an einen jungen Mitarbeiter schreibt, Timotheus. Der war plötzlich ganz auf sich allein gestellt. Die noch ganz junge christliche Gemeinde musste er zusammenhalten. Er musste sie lehren, er musste sie führen. Und das in einem äußerst bedrohlichen Umfeld. Da war Verfolgung angesagt, viele Neider gab es, Ausgrenzung, Verleumdung. Das war stets vor Augen. Die Dauerkrise sozusagen als Normalzustand. Und ich frage mich, was geht in einem jungen Menschen in solch einer Situation alles durch den Kopf? Angst, Beklemmung, Verzagtheit, der Stress im Anschlag, der ist doch dann wirklich vorprogrammiert. Paulus saß im Gefängnis, er konnte nicht an seiner Seite sein, an der Seite von Timotheus. Aber dafür ist eben Gottes Geist da und das ist weit mehr als die Anwesenheit eines Menschen. Denkt einmal darüber nach. Gottes Geist ist mein Gegenüber. Mehr noch, er zieht in mein Herz, in meinen Verstand, in meine Seele. Ich lebe im Angesicht einer ewigen Person und Kraft. Und genau das darfst du neu hören und annehmen. Und das hat zu jeder Zeit Menschen angespornt, ihnen Kraft gegeben, sogar bis an ihre Grenzen zu gehen. Manchmal sogar darüber hinaus. Und dieser Geist richtet sich an unsere Ängste, die so vielfältig sind wie wir. Ängste und Angst vor Krankheiten, vor Freiheitsbeschränkungen, vor Kontrolle oder vor menschlichen Verlusten. Hast du Furcht vor Rücksichtslosigkeit und Egoismus oder einer sozialen Kälte oder Angst vor Wohlstandsverlust? Das Interessante ist, Ängste werden nicht durch Argumente genommen. Da kann ich mich noch so rational aufstellen und argumentieren, sondern durch die Erfahrung von Geborgenheit. Mit anderen Worten, bin ich in eine gesunde und tragfähige Beziehung eingebettet. Und diese mitmenschliche Ebene ist so wichtig. Und sie bekommt noch eine besondere Qualität, wenn die Verbindung mit Gott da ist. Und aus diesem Grund hat Jesus Christus der Kirche jeder einzelnen Kirchengemeinde sein Geistgeschenk, den du persönlich auch erfahren darfst. Er ist auch jetzt da, auch trotz aller Erfahrung von Ohnmacht und ausgeliefert sein. Der Kollege, der mit mir gebetet hat, das war die Erfahrung des Geistes Gottes in meinem Leben. Das waren nicht einfach nur Worte. Ebenso auch die Gespräche, die ich mit guten Freunden führen durfte, geistliche Gespräche. In den Ansprachen und den vielen Gesprächen, die ich im Kontext der Beerdigung geführt hatte, wo ich gute und hoffnungsvolle Worte sagen durfte, da verbreitete sich auch der Geist Gottes. Und in allem stach die Erfahrung von Gemeinschaft besonders heraus, das Erleben von Zuspruch und Solidarität. Und genau das zeichnet eine Mut für Morgenkirche aus. Wenn sie das lebt und man gegenseitig aufeinander achtet Und zwar nicht in der zwanghaften Kontrolle, sondern im liebevollen Mitgehen. Die Furcht in unserem Leben mag nicht in der Kürze eines Wimpernschlags einfach weggezaubert sein, aber es breitet sich die Kraft Gottes in unseren Herzen aus. Das heißt, der Geist macht etwas mit dir und mit mir. Er verändert uns und darum geht es. Dante, du bist auch ein Arbeitskollege von mir, Pastor in einer lokalen Kirchengemeinde. Wie hast du das erlebt oder wie erlebst du das immer noch, wenn Menschen für sich diesen Geist Gottes in Anspruch nehmen und diesen Zuspruch des Geistes Gottes erfahren?
Ja, tatsächlich. Viele denken da an diese großen Momente. Bam, ja, man wird heiß und auf einmal erlebt man so Schmetterlinge im Bauch. Aber ich denke da eher tatsächlich an die kleinen Momente, diese stille Momente. Vielleicht auch sogar diese Momente, wo man innerlich zugibt, ey, ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe das nicht im Griff. Und da denke ich an eine Situation zurück. Tatsächlich, müsst ihr euch das so vorstellen, ich bin im Wald mit 12 anderen Leuten dort, es ist laut, wir sind in einer Erlebnispädagogik-Schulung und hey, Fun pur, also wir haben Spaß, wir lachen miteinander und auf einmal merke ich, klingelt das Telefon. Eigentlich hätte ich da überhaupt keinen Empfang gehabt, ich gehe dran, ja, hallo, Hermann hier. Auf der anderen Seite eine Stimme gebrochen, tatsächlich, du merkst, die Person kämpft mit sich. Ich höre auf einmal so meinen Namen, Dante. Du kennst mich nicht, aber ich wollte noch mal eine Person anrufen, weil ich möchte aussteigen. Ich möchte tatsächlich, ihr versteht, was ich damit meine, aus dem Leben aussteigen. Puh, ich halte kurz inne. Person spricht weiter und sagt, ja, und ich würde gerne noch einer Person die Möglichkeit geben, mir einen Sinn vor Augen zu halten. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Also ich bin völlig überfordert in diesem Moment. Der Lärm ist weg, ich bin alleine in mir und ich merke halt wirklich, wie ich gerade gesagt habe, ich habe das nicht unter Kontrolle. Ich fange an zu beten, in meinem Gebet sage ich tatsächlich Papa, also ich nenne Gott Papa und dann sage ich, hey Papa, das ist mir zu viel, das überfordert mich gerade. Also wie kann man mir diese Verantwortung geben, was soll ich dieser Frau sagen? Tatsächlich gibt mir das Moment zum Atmen, dieses Innehalten, dieses ey, ich weiß, ich muss das jetzt, ich kann das gar nicht alleine tragen. Ich halte inne, hole Luft. Ich glaube, diese Begegnung passiert genau da, wo du Luft holst und wieder auslässt. Und tatsächlich nehme ich sie mit, einfach ehrlich. Und ich sage, hey, du, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht. Hell, dunkel, kalt, warm. Ich bin gerade hier im Wald und das ist, was ich gerade erlebe. Es ist 10 Uhr morgens. Ich sage einfach wirklich spontan, hey, ist es okay für dich, wenn ich dich um 18 Uhr anrufe? Also dazwischen liegen wirklich 8 Stunden. Kannst du bitte noch 8 Stunden warten? Die Person ist auch erstmal geflasht und sagt, ja gut, glaube ich, ich glaube schon, ach, 8 Stunden kann ich warten, ja, also schon. Die längsten 8 Stunden meines Lebens. Also das hat schon was mit mir gemacht, aber dieses Gebet, dieses wirklich, dass ich mit Gott so sprechen kann, auch dieser Geist, den du angesprochen hast, nicht der Geist der Furcht, sondern der Geist der Kraft, hat mir wirklich geholfen zu wählen. Ich habe das jetzt noch in den Fingern. Ich drücke auf diesen grünen Knopf. Auf einmal die Stimme meldet sich und erstmal höre ich zu. Ich höre einfach nur zu und merke, was alles vielleicht aus der Bahn gelaufen ist. Ich unterdrücke tatsächlich diesen menschlichen Drang, irgendwie was rauszuhauen, weil, hey, die Leute merken, ob das, was du sagst, wirklich ehrlich ist. Ja? Auf einmal merke ich, ist der Moment gekommen und ich schieße einfach los und ich habe an Jeremia da gedacht. Und ich glaube, das ist Kapitel 49, wo er sagt, ja, in meinen Händen trage ich dich geschrieben. Ja, also ich habe deinen Namen dort und mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Eine Mutter kann ja ihr Kind vergessen. Ja, und auch wenn sie es schafft, ich werde dich nicht vergessen. Das läuft mir wie wirklich so ein Blitz durch den Kopf und ich sage so, hey, weißt du, ich kann dir nur eine Geschichte erzählen. Ich habe auch wirklich viele Momente in meinem Leben, wo ich es einfach nicht mehr schaffe. Wo ich wirklich mich als ein Versager fühle, weil ich bin Vater von 2 Kindern, bin verheiratet und ich habe manchmal so ein hohes Ideal. Oh. Dann stelle ich mir vor, wie Jesus neben mir läuft. Wie er meinen Blick auffängt, auf seine Hände schaut. Ich schaue mir diese verwundeten Hände an. Ja, die sind zwar verheilt, die Wunden, aber sie sind noch da. Und auf einmal merke ich, er versteht mich. Sie bricht mich ab direkt und sagt, Dante, Das war das, was ich gebraucht habe. Und da merke ich halt wirklich, dass wenn die Worte wirklich ehrlich sind, und es kommt auch immer wieder darauf an, wer sie ausspricht, dann tragen die wirklich. Und da merke ich, Worte, das ist da, wo man den Heiligen Geist tatsächlich erlebt. Diese Worte, die wir innerlich hören und spüren und wo wir merken, da auf das ist Verlass.
Dante, das war wirklich eine sehr eindrucksvolle Geschichte, die du uns erzählt hast, in der es wirklich um Leben und Tod geht. Und das zeigt einmal mehr, wie wichtig wir auf Gottes Geist angewiesen sind. Zu dieser Kraft gesellt sich auch die Liebe. Die Liebe, die der Geist Gottes freisetzt. Und wir stehen in der Verantwortung, diese Liebe Gottes, die den anderen zuerst sieht, auch zur Geltung kommen zu lassen. In einer zunehmend individualistischen Gesellschaft ist das keine einfache Aufgabe. Seit Jahrzehnten wird uns gepredigt, du bist dein eigener Herr oder deine eigene Frau, du bist der Designer deines eigenen Lebens, du bist für dich selbst verantwortlich, pack dein Leben an, mach was draus und so weiter. Und die aktuelle Situation, wie wir sie erleben, die stellt uns in die Versuchung der permanenten Selbstbeschäftigung. Und das ist nicht gesund. Es ist anstrengend und gefährlich zugleich. Wenn etwas schief geht und es gibt zig Dinge, die in meiner Biografie schief gehen können, dann stehst du plötzlich alleine da, verzweifelt und enttäuscht vom Leben. Und dann? Das Leben verläuft eben nicht geradlinig, sondern es schlägt viele Haken und sorgt für Höhen und Tiefen. Häufig beobachte ich den stärksten Kraftverlust dort, wo wir dann in den Streit mit uns selbst geraten. Da gibt es Selbstvorwürfe, Selbstzweifel, Vorhaltungen oder wir legen uns mit anderen an. Schuldzuweisungen, wir driften ab in Besserwisserei, Verurteilungen. Verzichten wir in diesen schwierigen Zeiten auf fruchtlose Auseinandersetzungen und betonen wir lieber das Verbindende und ermutigen wir uns gegenseitig. Sture Rechthaberei führt zu einer Bitterkeit im Herzen, die uns ungenießbar sein lässt. Wir kennen das. Es gibt tausend Themen, über die wir uns aufregen und auslassen können. Social Media befeuert das noch. Aber der Geist Gottes sagt in Liebe, nein, das baut einfach nicht auf, sondern es reißt nur ein. Ja, es stimmt, auch Kirchen stehen nicht gerade in dem Ruf, besonders wenig zu streiten. Das Image könnte besser sein. Aber ich lasse mir an dieser Stelle auch keinen Komplex einreden. Ich kenne keine Einrichtung, keine soziale Vereinigung, wo es nicht handfeste Probleme und Konflikte gibt. Wie lebt eine gesunde Gemeinschaft wie Kirche? Darum geht es. Hoffnung verbreiten, trösten. Zum Beispiel, was benötigt mein Gegenüber jetzt von mir? Womit kann ich ihm wirklich dienen? Und glaubt mir, das ist schnell ausgesprochen. Es bedeutet aber die bewusste Hinwendung zu einer Person, deren Bedürfnisse ich mich jetzt stelle. Und wo ich so etwas erfahre oder ich es selbst weitergebe, genau da wirkt der Geist Gottes. Und das macht mir Mut. Mut für heute und für morgen. Und schließlich bringt der Heilige Geist auch noch die Besonnenheit mit. In schwierigen Situationen einen kühlen Kopf behalten. In heiklen Momenten mit Ruhe und Klarheit agieren. Augenmaß beweisen. Bloß keine Hektik oder rein impulsgesteuerte Handlungen, sondern den Überblick zu behalten. Das klingt wie Politikersprache, aber in Wirklichkeit bedeutet es, dass das befreiend wirkt und es senkt den Stressfaktor. Und mit dieser inneren Ruhe zu leben, das ist ein Geschenk Gottes. Besonnenheit lenkt die Aufmerksamkeit weg von den Problemen hin auf die Möglichkeiten. Und sie wendet sich gegen schroffe Abgrenzungen und gegenseitiges Unverständnis. Ein wertvolles Geschenk. Erstmal nachdenken. Erstmal nachdenken, wovor wir reagieren und ein schnelles Wort sagen, eine unüberlegte Nachricht schreiben oder einen voreiligen Kommentar absetzen. Wir lassen uns auch nicht bange machen von lauten Sprüchen, von großen intellektuellen Reden oder wilden Verschwörungstheorien. Besonnenheit hilft uns, den Kopf oben zu behalten, Mut zu bewahren und die Zuversicht zu verteidigen. Ich traue das einer Mut für Morgenkirche zu. Und dieses nüchterne Element gehört einfach zu einer Kirche. Besonnenheit Sie nimmt sich auch die Zeit, um zu fragen, was bringt eigentlich mein Gegenüber dazu, anders zu denken als ich? Anders zu reden oder zu glauben als ich? Besonnenheit führt dazu, andere Meinungen, Haltungen und Lebenseinstellungen als mögliche Alternativen zuzulassen oder sich auch erstmal darauf einzulassen und sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und wer dann bei seiner vorher gefassten Absicht bleibt, der weiß wenigstens, warum er das tut. Und wenn ich diese Schritte des Verstehens mit Gott an meiner Seite gehen kann, dann macht mir das Mut, mit Menschen besser klarzukommen, sie besser zu verstehen. Ich kann meinen Kräftehaushalt sorgsamer und einfach vernünftiger regulieren. Einen Geist der Besonnenheit. Walfried, du bist in der DDR geboren, aufgewachsen, du hast dort lange Jahre gearbeitet. Und du kennst aber auch den sogenannten Westen, beides ist dir gut vertraut. Mut, Besonnenheit, was hat das damals für dich bedeutet, gerade auch in der Kirche und dort zu arbeiten?
Ja, es gäbe da sicherlich eine ganze Menge zu erzählen, aber ich möchte einfach an diesem Tag mal einige Beispiele nennen, die mir als Pastor in der DDR wichtig gewesen sind. 1987 kamen wir als Familie nach Berlin in einen Neubau, 11 Stockwerke. Dort wohnten größtenteils Personen, die im Staatsdienst tätig waren, sogenannte Linientreue. Wir passen da nicht hinein, dachte ich. Auch etliche Stasi-Mitarbeiter wohnten da. Aber das war für uns nicht neu. Und die Stasi-Unterlagen bestätigten das im Nachhinein. Trotzdem versuchten wir, Kontakte zu schmieden. Und das gelang auch. Und dann kam die Wende. Was das im Haus bewirkte, muss man miterlebt haben. Diese Unsicherheit, diese Zukunftsangst, diese hilflosen Menschen, die nicht wussten, wie es weitergeht. Aber da gab es in erster Linie natürlich auch diejenigen, die ihr Mäntelchen schon immer nach dem Wind gehängt haben und suchten, dass sie wieder einen Nagel für ihren Mantel finden. Andere erinnerten sich, da wohnt doch ein Pastor mit im Haus. Und das waren diejenigen, die überzeugte Kommunisten waren. Einige wandten sich an mich und fragten in ihrer Hilflosigkeit, was denn der Pastor dazu sagt. Und es war nicht leicht, diese Fragen zu beantworten und die Menschen, die unter dem Druck standen, sich hinterfragen zu müssen im Hinblick auf all das, was sie 40 Jahre lang gelehrt haben. Was für eine Verantwortung ihnen gegenüber. Ein klein wenig ähnlich, wie du es vorhin bereits gesagt hast.
Walfried, noch einmal einen herzlichen Dank für die Beispiele, die du gegeben hast, die uns zeigen, wie wichtig Mut und Besonnenheit in solchen Situationen waren und immer noch sind. Ich finde, dass eine Mut für Morgenkirche und die lokale Kirchengemeinde ideale Orte sind, um all das zu erfahren oder einzuüben. Den Geist Gottes zu erfahren, Kraft, Mut und Besonnenheit zu bekommen, Liebe. Wir brauchen solche Orte in unruhigen und höchst turbulenten Zeiten, wo Unsicherheit und Kälte leider an der Tagesordnung sind. Und Paulus hat Timotheus mit seinem Wort eine starke und sichere Orientierung für sein Leben mitgegeben. Und er legt in den weiteren Versen nach und er spricht in einem Atemzug von der Gnade, vom Evangelium und dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Paulus weitet also den Blick und eröffnet eine ewige Perspektive, ein Leben an Gottes Seite und zwar für immer. Es geht nicht nur um den Mut für morgen oder übermorgen. Nein, es geht um den Mut zur Ewigkeit. Gott hat in Jesus die Tür dazu weit aufgestoßen, in diesem Leben schon. Und es lohnt sich, durch diese Tür zu gehen. Gott segne und behüte euch alle in 2026. Amen.